Vor 6 Wochen hatte ich einen Unfall und habe mir den Fuß so verletzt, dass ich den nicht mehr bewegen konnte. Der musste dann eingepackt werden und ich konnte dann 5 Wochen lang nicht Auto fahren, zum Beispiel. Das war eine der Einschränkungen, die ich hatte. Und es war für mich gefühlt eine große Einschränkung. Als ein freiheitsliebender Mensch war ich sehr reduziert auf meinen Raum, auf meine Besprechungen und darauf, dass ich mich nicht bewegen konnte. Ich war darauf angewiesen, dass andere mich durch die Gegend fahren. Ich habe keinen Fuß mehr gehabt, der funktioniert hat. Ich war darauf angewiesen, dass andere mir ihre Füße schenken oder ihre Füße leihen. Und das Schöne in dieser Zeit war, dass ich erlebt habe, dass ganz viele Leute bereit waren, mir ihren Fuß zu leihen. Vor allem meine Frau, aber auch viele andere haben mich durch die Gegend gefahren. Das war wirklich schön zu sehen, wenn mir was fehlt, dann sind andere da, die können mich ergänzen, die können für mich einspringen. So schön das war, so herausfordernd war das auch. Ich habe nämlich gemerkt, die anderen Füße haben eine andere Beziehung zum Gas und auch zur Bremse und zu Fahrradfahren. Ich musste mich manchmal sehr zurücknehmen und zu sagen, sei jetzt froh, dass sich jemand fährt. Das ist gut so. Also so schön es ist, wenn andere ergänzen, wenn andere in die Bresche springen, so herausfordernd ist es auch. Und genau das ist unser Thema heute Morgen in diesem Gottesdienst, jetzt für diese Predigt. Ich erzähle euch heute von einem Mann oder berichte von einem Mann, der was aufgeschrieben hat. Der war nicht nur ein bisschen eingeschränkt, so Kindergarten eingeschränkt wie ich, dass er halt nicht mehr Auto fahren kann, sondern der saß im Gefängnis. Es geht um den Apostel Paulus. Zu Apostel sage ich nachher noch was. Der sitzt in Rom im Gefängnis und er weiß, das ist so vermutlich jetzt so das Finale seines Lebens. Und er beginnt einen Brief zu schreiben an eine Gemeinde, die er aufgebaut hat, die er begleitet hat, die Gemeinde in Ephesus. Und er schreibt diesen Brief im Wissen, ich werde euch wahrscheinlich nicht mehr wiedersehen in dieser Welt. Wir werden uns erst in der kommenden Welt wiedersehen. Und stell dir mal vor, du schreibst dann jemand einen Brief, von dem du weißt, dass du den nicht mehr wiedersehen wirst, jetzt zu Lebzeiten. Oder schreibst eine Mail oder eine WhatsApp oder was auch immer. Das hat eine besondere Wucht, das hat eine besondere Bedeutung. Das ist mehr als nur, ja, mir geht's gut, wie geht's dir und so weiter. Das Essen hier im Gefängnis in Rom ist auch nicht so gut, könnte man wieder, nee. Da geht's in die Tiefe, da regelt man sein Vermächtnis, da sagt man die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und so ist der Epheserbrief zu lesen, ein Brief aus dem Neuen Testament. Das sind die Dinge, die dem Apostel Paulus wichtig waren für die Gemeinde in Ephesus, aber eben auch darüber hinaus für alle anderen. Das ist so eine Art Vermächtnis. Und wir gehen heute ins 4. Kapitel und da lesen wir Folgendes. Paulus gibt die Anweisung an alle Christen von Ephesus und alle Jesus-Leute, Jesus-Nachfolger, bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Der Frieden, der von Gott kommt, soll euch alle miteinander verbinden, ihr seid ja ein Leib. Also es ist eine Aufforderung, um die Einheit, ums Einssein, ums Miteinander, um das Miteinander Verbundensein zu kämpfen, sich zu bemühen, sich anzustrengen. Kraft einzusetzen, damit die Einheit hier erhalten bleibt und damit die Einheit wachsen kann. Bemüht euch darum. Ich habe diese Woche ein sehr starkes Beispiel erlebt, was es heißt, sich bemühen, sich anzustrengen. Wir hatten eine Männerwanderung und da ich jetzt nicht so weit laufen kann, bin ich dann so etappenweise habe ich die Männer besucht. Und beim Kilometer 10 habe ich Kaffee gebracht für die Männer und da war einer dabei, der hatte schon furchtbare Blasen am Fuß. Der ist schon so dahergekommen. Und ich habe ihm gesagt, du, ich nehme dich mit, gar kein Problem. Gehst mit mir ins Schwimmbad, dann gehen wir nachher noch zum Essen dahin. Sagt er, nein, ich glaube, ich muss es durchziehen. Und er ist schon mit seinen Blasen noch 20 Kilometer gelaufen. Zum Schluss kam er so daher, aber er hat es geschafft. Gell? Das heißt bemühen, das ist Anstrengung, das ist Einsatz bringen. Gell? Sich wirklich anstrengen, dass Einheit herrscht, dass es hier zusammengeht. Also das ganze Kapitel 4 im Epheserbrief hat das Thema der Einheit, Einssein. Und ich höre so den lieben langen Tag, ich bin ja viel in der christlichen Bubble unterwegs, höre ich ja uns Christen von Einheit zu reden. Also über Einheit wird viel geredet und wie wichtig Einheit ist. Aber manchmal habe ich den Verdacht, wir reden von der Einheit eher als eine Art Selbstzweck. Es ist etwas, das halt irgendwie wichtig ist, dass wir eins sind, dass wir eine Einheit sind, dass wir miteinander verbunden sind. Aber die Einheit ist kein Selbstzweck, die verfolgt ein höheres Ziel. Also die ist ein Mittel, um ein Ziel zu erreichen. Vorletzten Samstag habe ich eine Erfahrung gemacht, die habe ich schon lange so nicht mehr gemacht. Die hat mich wirklich geflasht. Ich kam Samstagabend heim, ich weiß, ich war es 9:30, gehe dann ins Bett und denke, ah, okay, mache ich mal noch mein, klappe meinen Laptop auf und schau mal, was noch so geht. Und dann war Europameisterschaft der Frauen. Deutschland gegen Frankreich. Und da war das Spiel Deutschland gegen Frankreich und ich schaue das erst so nebenher an. Und irgendwann hat mich das so gepackt, ab Minute 13 waren die deutschen Frauen ja eine Frau weniger. Die waren 10-11 und Frankreich war technisch überlegen. Absolut, muss man sagen. Die waren besser, die waren einfach besser. Aber die deutschen Frauen, die haben gekämpft füreinander gegen die Franzosen. Das war unfassbar. Das war wirklich unfassbar. Das hat mich so gepackt wie zuletzt das Spiel Deutschland gegen Brasilien in der Weltmeisterschaft. Ich konnte jetzt nicht mehr aufhören, das zu schauen, mit welcher Energie und mit welcher Hingabe die gekämpft haben, obwohl sie eine Person weniger waren. Alle füreinander. Eine ist immer für die andere in die Bresche gesprungen. Das war wirklich extrem. Und ich dachte irgendwann, der Schiedsrichter muss das Spiel abpfeifen. Die sind ja tot, die können ja nicht mehr. Aber sie sind wieder aufgestanden, weitergekämpft, hingefallen, aufgestanden, weitergekämpft und haben dann am Schluss dieses Spiel sogar gewonnen. Das hat mich sehr beeindruckt. Und dann dachte ich, okay, jetzt weiß ich, wie sich's anfühlt, wenn man eine Frau ist und die Männer gewinnen im Fußball. Die deutsche Nationalmannschaft der Herren. Das ist ein richtig schönes Gefühl, gell? Ich war richtig stolz auf unsere Frauen, kann man mal so sagen, gell? Ich war richtig stolz und ich wusste schon immer, dass die Frauen stark sind. Die deutschen Frauen, dass die stark sind. Aber dass sie so stark sind, das hat mich echt überwältigt. Und ich dachte, wenn wir eine Wehrpflicht einführen, nur für Frauen, müssen wir uns vor niemand mehr fürchten. Da sind wir... Da sind wir wirklich safe. Und jetzt gegen Spanien hat es ja jetzt nicht mehr ganz gereicht. Da habe ich ja gehofft, dass sich das Spiel wiederholt. Aber eine der Spielerinnen hat gesagt, die hat buchstäblich gesagt im Interview nach dem Spiel, wir waren bereit, unser Leben zu geben für dieses Team. Und das habe ich gespürt. Das habe ich ja 1:1 abgenommen. Da war so eine, ich nenne es mal Einheit da, das war überwältigend. Und genau diese Einheit hat zum Erfolg geführt. Die hat was bewirkt. Die macht den Unterschied. 10 Schwächere, die 1 sind, können 11 Stärkere, die nicht so 1 sind, überwinden, besiegen. Das hat mich total gepackt. Und das ist der Sinn der Einheit, dass wir was erreichen. Wir können ein Ziel erreichen. Wir können eine Wirkung entfalten in dieser Welt. Paulus formuliert es ein bisschen anders. Der redet ja vom Leib. Und Paulus hat da so dieses, ich nenne es mal mystische Bild, das mich sehr begleitet hat in den letzten 2 Wochen und auch irgendwie aufgewühlt hat, dieses mystische Bild, dass er sagt, wir alle, also alle Christen, wir alle, die ganze Gemeinde, alle, die zu Jesus gehören, alle, die mit Jesus laufen, wir alle bilden zusammen einen Menschen. Wir alle bilden zusammen, das ist nach dem Vers 13, meine ich, die nächste Folie. Wir alle zusammen bilden den vollkommenen Menschen, der Christus ist. Also der Paulus sagt, der Apostel, wir alle zusammen sind der Jesus, wir sind der Körper von Jesus. Wir reden immer vom Leib Christi, gell? Genitiv und Leib, das klingt so ganz distanziert, aber sagen wir es doch mal, was es heißt. Wir bilden den Körper von Jesus und zwar aus Fleisch und Blut. Gell? Wir sind der Jesus zum Anfassen. Das ist die Idee von Paulus. Wir alle zusammen sind der auferstandene Jesus in der Bodenseeregion. Wir alle zusammen in unserer Einheit sind wir Jesus in der Region. Man kann durch uns Jesus spüren, erleben, sehen, man kann ihn riechen. Wir alle zusammen bilden diesen Jesus. Das ist dieses mystische Bild. Das ist mehr als ein Team, das ist mehr als eine Körperschaft, sondern ein Körper, ein auferstandener Jesus wird durch uns, durch unsere Einheit zusammen gebildet. Und wenn wir an den Leib Christi denken, in Anführungszeichen, haben ja viele oft so ein ganz statisches Bild von so einer Marmorstatue, wie es in Rio de Janeiro steht oder sonst wo, gell, so dieser eine Jesus. Aber es geht gar nicht um einen statischen Jesus. Wir alle zusammen bilden den Jesus in Aktion, der die Arbeit von Jesus in unserer Region fortführt. Was hat Jesus getan? Er hat gelehrt, er hat gepredigt, er hat geheilt, er war bei den Menschen, er war für sie da, er hat prophetisch geredet und genau das tun wir auch. Die ganze Gemeinde, jeder Einzelne von uns, wir bilden zusammen den Jesus, der weiterhin in Aktion ist, und zwar hier in der Region. Wir sind zusammen der Körper von Jesus, der die Arbeit von Jesus in der Region hier weiterführt. Wir predigen, wir lehren, wir heilen, wir sind für die Menschen da, wir verschenken uns, wir teilen, wir geben, wir sind für die Schwachen da. Das sind wir. Gemeinsam sind wir der auferstandene Jesus in der Region. Das ist der Gedanke, den Paulus dahinter hat. Und den finde ich absolut abgefahren, absolut groß. Und wir sind ja gerade in einer Predigtserie, wo es darum geht, wie können wir in unserer Region zu Segensbringern werden? Wie kann das gelingen? Und die Antwort ist ganz einfach. Wir werden zu Segensbringer, indem wir eins sind und indem wir einander helfen, das Werk von Jesus in der Region fortzuführen, indem wir das miteinander tun, indem wir das gemeinsam tun, gell? Indem wir es als Einheit in gegenseitiger Ergänzung tun. So erreichen wir die Region. Und wenn wir alle zusammen den auferstandenen Jesus in der Region abbilden, dann hat jeder Einzelne von uns auch Anteil an diesem Jesus in unserer Region. Jeder Einzelne. Und genau das ist dann, was der nächste Vers sagt. Paulus beschreibt es von uns. Jeder und jede. Jeder und jede. Jeder und jede. Wer ist das? Jeder und jede. Es sind alle. Gibt keine Ausnahmen. Kann mal alle die Hände strecken. Gell? Wir sind jeder und jede. Wir alle. Gell? Wir alle. Das betrifft jeden Einzelnen. Jeder und jede von uns hat einen eigenen Anteil an den Gaben erhalten, die Christus in seiner Gnade ausgeteilt hat. Jeder Einzelne von uns hat einen ganz kleinen Anteil. Jeder Einzelne von uns hat einen ganz kleinen Teil von diesem gesamten Körper von Jesus. Und zwar jeder. Wirklich jeder. Das ist hier der Punkt. Das ist das, was Paulus immer wieder betont. Das ist nichts, was ich sage, der und der und der, sondern ich auch. Ich habe auch Anteil an diesem Körper von Jesus. Ich bin auch Teil von Jesus hier in der Region. Eigenen Anteil, die einen viel, die anderen weniger, die einen stark, die anderen schwach, die einen viel und die anderen wenig und wenig. Aber das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, jeder hat Anteil an der Gnade erhalten, an den Gaben erhalten, die Christus gegeben hat, damit seine Arbeit hier in der Region weitergeführt wird. Ja, und dann wird es ein bisschen ausgeführt von Paulus, ganz bekannte Verse. Viele haben wahrscheinlich die schon gehört oder auch schon drüber nachgedacht. Ich habe hier die gute Nachrichtübersetzung. Und er führt es dann aus. Ja, was ist denn der Anteil? Was ist denn der Teil, den jeder erhalten hat? Und er sagt, und auch die versprochenen Gaben hat er ausgeteilt. Er hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, wieder andere zu Hirten und Lehrern der Gemeinde. Deren Aufgabe ist es, also die Aufgabe dieser fünf begabten Menschen, eigentlich von allen, die Glaubenden zum Dienst bereit zu machen, damit die Gemeinde, jetzt kommen wir es wieder, der Körper von Jesus aufgebaut wird, dass der Körper von Jesus sich hier in der Region erhebt und beginnt, aktiv zu werden und etwas zu tun. Das ist die Aufgabe dieser Dienste und Dienstbegabungen. Jetzt gibt es natürlich in der Theologie über jeden einzelnen Bibelvers Streit und Diskussionen und Hick und Hack. Und manche würden sagen, naja, aber das sind ja jetzt nur Leitungsbegabungen, das betrifft ja nur die Leiter. Da würde ich sagen, jein, das betrifft speziell Leiter, aber auch jeder und jede von uns hat Anteil an diesen Gaben. Jetzt, was ist es? Apostel, das kennen wir ja alle gar nicht mehr so sehr in unserem Sprachgebrauch. Was bedeutet ein Apostel oder ein Evangelist? Ich habe hier ein schönes Bild und das ist das Bild von der Hand. Ich finde, die Hand bringt es richtig schön zum Ausdruck. Denn die Hand bildet eine Einheit. Und sie besteht doch aus mindestens fünf Teilen, sind ja wahrscheinlich mehr, aber jetzt haben wir mal die fünf Finger hier. Wir haben den Apostel, den Propheten, Evangelist, Hirte, Lehrer. Immer männlich und weiblich natürlich zu verstehen. Die bilden zusammen eine Einheit, eine Hand. Und die Hand steht für Action, für etwas tun, für Gestalten, für etwas bewegen in der Region. Und das geht eben nur gemeinsam. Ein Apostel, was ist ein Apostel? Kommt in unserem Sprachgebrauch tatsächlich gar nicht mehr so häufig vor. Wenn ich jetzt Menschen frage, die mit dem Glauben nichts zu tun haben, die sagen vielleicht irgendwie in der katholischen Kirche oder da gibt es doch in Überlingen noch die neuapostolische Kirche, die hat das sozusagen im Programm. Ich bin also Hobbypilot, ich habe mal einen Apostel aus der neuapostolischen Kirche in meinem Ultraleichtflieger gehabt und dann sind wir von Stadt zu Stadt geflogen und haben da die Gemeindehäuser angeschaut. Es sind gar nicht so wenige, die neuapostolische Kirche hat. Und das bringt vielleicht schon ein bisschen zum Ausdruck, worum es geht. Ein Apostel, der ist hier beim Daumen. Der Daumen ist der stärkste Finger, das kann man schon sagen. Der hat am meisten Kraft. Und der Daumen steht auch den anderen Fingern gegenüber. Also der hat schon eine besondere Rolle. Und Apostel sind Menschen mit einer hohen Energie. Die sind, man würde vielleicht heute sagen, Pioniere, Gründer, Multiplikatoren. Das sind Leute, die die Dinge starten, die Dinge voranbringen, die dafür sorgen, dass sich Dinge multiplizieren, dass Dinge ins Fleisch und ins Leben kommen. Natürlich der Apostel Paulus, von dem habe ich ja anfangs geredet. Das ist sozusagen das Bild aller Apostel, fährt hier durch den Mittelmeerraum und wo er hinkommt, gibt es zwei Dinge, Stress und eine Gemeinde. Immer, eigentlich immer beides, gell? Der gründet, der schafft, aber es gibt auch natürlich viel Unruhe. Das beschreibt, glaube ich, die Apostel ganz gut. Die Lindenwiese hier, dass ich jetzt hier predigen kann, auf dieser Wiese, die mal Lindenwiese hieß, haben wir auch apostolischer Energie zu verdanken. Da oben hat man einen Landwirt gewohnt, der hatte die Vision mit ein paar anderen, hier muss ein Gemeindezentrum entstehen. In den 1970er Jahren war das. Da unten ist das Dorf Bambergen, war damals unabhängig, eigene Gemeinde, alle katholisch. Mein Opa war damals im Gemeinderat in Bambergen. Und die waren natürlich alle dagegen. Gell? Was will man da, das ist so eine komische Sekte, da mitten da die Landschaft verbauen. Geht gar nicht. Aber der oben, der Apostel, ich nenne sie jetzt mal so, der hat die alle einzeln massiert, gell? Auch meinen Opa. Und hat ihnen klar gemacht, hier ist Gott im Werk. Willst du wirklich mit Gott streiten, gell? Und vorne rum haben natürlich alle gesagt, wir sind dagegen, geht gar nicht, gell? Große Sprüche gezogen. Dann kam es zur geheimen Abstimmung im Gemeinderat. Und alle haben einstimmig dafür gestimmt, dass es die Lindenwiese gibt, ja? Und dann, man braucht eine gewisse Energie, um da sowas auch durchzusetzen. Das ist apostolische Energie. Und euch ist vermutlich schon aufgefallen, ich habe ein kleines apostolisches Lichtle, aber der Amalin, unser neuer Pastor, der hat eine hohe apostolische Energie. Das kann man schon sagen. Und ich schätze es, was hier passiert. Plötzlich fangen wir an, im Pfullendorf eine Gemeinde zu gründen. Es gibt die Latino-Gemeinde. Es entsteht ringsumher was. Er fördert es mit seiner ganzen Energie und das ist so gut. Da passiert was Gutes. Da wächst was. Da passiert was, was Gott schon angelegt hat und er setzt diese Energie genau dafür ein. Gehen wir zum Propheten, das ist der Zeigefinger. Der Prophet zeigt, der zeigt A auf Gott und er zeigt auch, oder man könnte auch sagen, legt die Finger in die Wunden. Das Anliegen, die Gabe des Propheten ist es, immer wieder darauf hinzuweisen, was will Gott in dieser Situation. Wenn wir vom Propheten reden, im Allgemeinen, dann denkt man ja eher an solche Gandalfs, an irgendwelche Menschen, die irgendwie die Zukunft vorhersagen und im Jahr 2040 wird die deutsche Frauenarmee die ganze Welt erobern, was auch immer. Das ist eigentlich nicht gemeint mit Prophetie, sondern Prophetie bedeutet den Willen Gottes fürs Jetzt. Also jemand sagt, was will Gott jetzt? Und meistens hat es auch mit sozialer Gerechtigkeit zu tun und legt den Finger in die Wunde. Also kam vor kurzem jemand, ein bisschen länger her zu mir und sagte, Daniel, ich glaube, psychische Krankheiten sind die Epidemie unserer Zeit. Daniel, sag mir, was ist die Antwort der Lindenwiese darauf? Ich sage, mit dir will ich jetzt gar nicht darüber weiterreden. Hab's dann gelassen. Aber ich glaube, das war ein prophetischer Impuls. Gell? Ich habe erlebt, das habe ich auch noch nie erlebt, das ist für mich Weltrekord und das beschäftigt mich sehr. Und es sagt aber auch, dass wir gerade in einer sehr dichten Zeit sind. Ich habe vorgestern und gestern insgesamt 4 Prophetien erhalten. 4, gell, von unterschiedlichen Menschen, die mir da was mitgegeben haben. Die mir gesagt haben, was sie denken, was ihr Eindruck ist, was der Wille Gottes gerade ist jetzt in Bezug auf mich. Das war sehr aufregend. Eine, die zählt nicht, sage ich, aber die anderen 3... Nein, die war handwerklich schlecht. Also wenn man Kritik hat, muss man es mir direkt sagen, aber mir nicht einfach einen Zettel irgendwie auf den Schreibtisch legen und nur irgend sowas dazu schreiben. Darf man mir gerne sagen, ich bin offen. Da muss man hinkommen. Aber die anderen 3, die haben mich bewegt und zwei war ganz, ganz bewegend, weil sie unabhängig voneinander waren und zueinander gepasst haben. Und es hilft mir, das dient mir. Ich habe ein Gefühl von dem, was Gott mir sagen will und wohin Gott mich treibt. Dann haben wir den Evangelisten, das ist der längste Finger, der ragt am meisten in die Welt hinaus. kann man so sagen. Das Anliegen des Evangelisten ist es, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass Menschen in die Nachfolge von Jesus kommen. Gestern hatten wir den Toni, einen Evangelisten, ein Italiener, der hat sich mit viel italienischer Leidenschaft hat er uns eingeheizt. Und mir kam ein bisschen vor, ihr kennt vielleicht in Tokio die Bilder von den Schaffnern, die Menschen da in die U-Bahn quetschen. Kennt ihr die Bilder? Und mir kam der Toni vor wie jemand, der die Menschen aus der Gemeinde rausschiebt, gell? Und sagt, geht mal raus, wagt mal was, geht mal zu den Menschen, habt Mut, betet um Heilung, traut euch was, gell? Und das ist genau die Aufgabe und die Rolle des Evangelisten. Der Hirte, das ist der Ringfinger, gell? Weil hier ist der Ring, als Zeichen von Treue und Verbindlichkeit. Lateinisch übrigens, Pastor, gell? Das ist der Hirte. Er kümmert sich um die Schäfchen. Er fragt, okay, was braucht die Herde? Was brauchen die Schafe? Was muss ich tun, damit es den Christen, die da sind, damit es denen gut geht, dass die Schafherde wachsen und gedeihen kann? Wo sind Gefahren? Was braucht die Nahrung? Was braucht sie nicht? Das ist die Aufgabe des Hirtens. Und dann haben wir noch den kleinen Finger. Das ist der Lehrer. Warum der kleine Finger? Nicht, weil der nicht wichtiger wäre als die anderen. Der passt in jedes Ohrloch. Mag es jemand probieren? Einfach nach vorne kommen. Machen wir nicht. Also der Lehrer, dem ist gegeben, dass er immer wieder fragt, okay, was steht in der Bibel? Wie ordnen wir das ein? Wie kommen wir hier auf einen sauberen Weg? Wie können wir das hier sauber reflektieren? Wie können wir hier auf dem Boden von Gottes Wort stehen? Das ist die Aufgabe vom Lehrer. Und wir müssen eines verstehen. Jesus war alles. Jesus war alles. Er war Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte, Lehrer. Jesus war ein großer Apostel. Denkt mal jetzt gar nicht so, aber stellt euch mal vor, der kommt in die Welt mit einer Sendung als Berufener, gell? Die Menschheit zu retten und zu erlösen. Und er tut es, und das macht mich schier wahnsinnig, und er schreibt nicht ein Wort auf. Nicht ein Wort schreibt er auf. Wenn ich irgendwas habe, was wichtig ist, mache ich sofort Ergebnissicherung. Schreibt es auf, speichere es ab, speichere es dreimal ab und schicke es noch jemand und mir auch selber nochmal, dass es ganz sicher gesichert ist. Jesus macht gar nichts. Der hat so eine hohe apostolische Kraft und Wirkung, dass er einfach kommt und mit dem gesprochenen Wort die größte Bewegung ins Leben ruft, die die Menschheit je gesehen hat. Also der war mit Abstand der größte Apostel. Er war natürlich auch der größte Prophet, der größte Evangelist, der größte Hirte und der größte Lehrer. Die Lehre von Jesus, unüberbietbar. Für uns ist aber der Punkt, dass keiner von uns Jesus ist und keiner von uns alle ist. Nur wir alle zusammen sind Jesus. Das heißt, wir brauchen einander. Und wahrscheinlich bist du jetzt die ganze Zeit, hörst du mir zu und machst so einen inneren Abgleich. Okay, wo bin ich? Was könnte Gott mir geschenkt haben? Ich habe mal ein paar Fragen, nur um da mal ein bisschen rein zu teasern. Bei meinem Kollegen Marlin bekommt ihr auch einen Test. Da kann man einen kostenlosen Test machen, um sich da ein bisschen einzufuchsen. Meldet euch bei ihm, wenn ihr das machen wollt. Aber ich habe einfach mal Fragen, beziehungsweise Aussagen. Kannst mal in dich reinspüren, wo du dich da findest. Wenn du eine apostolische Energie hast, dann ist dir besonders wichtig, dass Neues entsteht, sich etwas entwickelt und Menschen in Bewegung kommen. Also wenn du bei dem Thema Puls bekommst, wenn es da aufregend wird, dann hast du wahrscheinlich eine apostolische Energie. Wenn du denkst, oh nee, nicht schon wieder und oh, eigentlich haben wir doch und muss jetzt auch noch, dann hast du wahrscheinlich keine apostolische Energie. Der Prophet, dir ist besonders wichtig, dass Gottes Wille erkannt und Gerechtigkeit gelebt wird. Wenn du fragst, aber was will Gott? Die Frage ist doch, was Gott will. Gell? Nicht, was du willst stehen. Was Gott will, das ist doch wichtig. Stimmt, das ist wichtig. Wenn du da Puls bekommst, gell, dann hast du möglicherweise da von Gott eine Begabung bekommen. Der Evangelist, dir ist besonders wichtig, dass Menschen Jesus kennenlernen und sich für den Glauben öffnen können. Wenn du nach einem Gemeindeforum heimfährst und denkst, den Abend hätte ich mir sparen können, wäre ich gescheit in der Wirtschaft gehockt und hätte ein gutes Gespräch geführt, bist du vermutlich ein Evangelist, gell? Da ist dir das alles zu viel, dieses intern Zeug und so weiter. Der Hirte aber, dir ist besonders wichtig, dass Menschen sich gesehen, getragen und miteinander verbunden fühlen. Du hast eine ganz wichtige Stimme. Du hast die Herde im Blick. Du hast die Menschen im Blick. Und sag, wir können doch nicht einfach immer nur vorwärts und Zeug machen und raus. Wer kümmert sich denn um die Menschen? Das ist eine sehr wichtige Begabung. Dann hast du Hirte in dir. Und der Lehrer, dir ist besonders wichtig, dass der Glaube auf einem festen Fundament steht und klar verstanden wird. Das ist dir wichtig, gell? Dass wir solide sind, dass wir verlässlich sind, dass wir klar sind, dass wir begründen können, was wir glauben und warum wir es glauben und wozu wir es glauben. Ich weiß nicht genau, wie leicht es dir jetzt fällt, dich da einzufügen. Und ich würde auch sagen, das darf man ein bisschen dynamisch sehen. Ich würde sagen, ich habe für mich von fast allem bisschen was. Ist nicht sonderlich richtig extrem ausgeprägt, aber es gibt Dinge, die sind nicht vorhanden. Das ist schon so. Hirte ist jetzt schwach, Apostel bissel, Prophet bissel, Evangelist bissel, Lehrer bissel. So hätte ich mich jetzt eingestuft. Also man darf das auch nicht so binär sehen, man kann sich da auch ein bisschen fließender einordnen. Der Punkt nochmal ist, die Kraft liegt in der Einheit. Wir brauchen einander. Das ist entscheidend. Wir brauchen einander. Sonst ist die Hand wirkungslos. Wenn die nur einen Finger hat, das funktioniert nicht. Und ich würde sogar so weit gehen, und da haben mich zwei missionale Theologen, Frost und Hirsch, beeinflusst, dass ich sage, eine einseitige Kirche ist nicht überlebensfähig. Also wenn eine Kirche nur quasi sich auf Apostel oder Propheten oder Hirten oder Lehrer gründet, dann wird sie nicht überleben. Sie wird nicht überstehen. Und das geht nicht von heute auf morgen, aber vorher gibt es Krankheitssymptome. Und auch die will ich mit uns noch anschauen, weil das, sagen wir mal, das Überspitzte zeigt uns aber auch, wo die Gefahren liegen und hilft uns aber auch, unsere Kirche einzuschätzen und einzuordnen. Schauen wir uns mal die Hand ohne vier Finger an. Nehmen wir mal den Lehrer zum Beispiel. Sieht schon mies aus irgendwie. Also wenn Lehrer herrschen, was passiert denn? Also wenn die ganze Gemeinde nicht aus der Fülle von Jesus lebt, sondern wenn da halt nur dieser eine Jesus-Anteil, der Lehreranteil in der Gemeinde dominiert und betont wird und alles andere verachtet wird, gell? Wie wird die Kirche dann ideologisch kontrollierend, doktrinbesessen, gell? Glaubenslos, pharisäisch, alles überspitzt, gell? Nehmt's mir nicht persönlich. Ich teile jetzt fünfmal aus, gell? Geht auch immer auch gegen mich. Aber es hilft zu verstehen, was die Gefahren ist. Die Kirche wird eingehen. Die wird alles richtig tun, alles richtig lehren, alle Dogmen sauber begründen, den ganzen Katechismus, alles ist da. Aber das ganze Ding ist tot, weil es nur noch ums Gesetz geht. Wenn die Apostel dominieren, gell, auch hier liegt eine Gefahr, und das kann man sich auch vorstellen. Lies mal die Paulusbriefe, dann weiß man eigentlich schon, wo dran man ist bei dem Mann. Gell. Und auch die Apostelgeschichte. Es gibt immer auch Unruhe, es gibt immer Stress. Gell. Da wird die Kirche kompromisslos, autokratisch, es gibt Druck auf Veränderungen, verletzte Menschen, weil das steht. Für Apostel steht immer so viel auf dem Spiel, da kann man nicht einfach verharren und ruhen, sondern wir haben hier das Evangelium, es geht darum, das Ganze weiterzubringen. Dann was haben wir noch? Wenn die Propheten bestimmen, auch das ist eine Gefahr, besteht die Gefahr, sektiererisch zu werden, überspirituell und dass man sich eigentlich auf ein, zwei Themen ausruht und die eigentlich zu den Hauptthemen macht. Dann geht es nur noch um die. Wenn die Hirten dominieren, wie wird dann die Kirche? Risikoscheu, bedürftig, Stichwort Kuschelclub. Es gibt einen Mangel an Innovation, Produktivität und Wachstumsstopp. Man ist einfach nur noch mit sich beschäftigt. Der Blick nach außen, der fehlt irgendwann komplett. Die eigenen Bedürfnisse bestimmen komplett das Geschehen. Und dann fühlen sich andere auch nicht mehr wohl. Dann fühlen sich Apostel irgendwann nicht mehr wohl, die Evangelisten fühlen sich nicht mehr wohl. Und die gehen dann. Und das sind die ersten Krankheitssymptome, dass Menschen, die nicht irgendwie hirtisch sind, gehen, ja, dass die Unbequemen gehen und dann zurückbleiben die es halt gut miteinander haben. Und am Ende sterben sie alle friedlich. Wachstumsstopp. Und dann haben wir noch die Evangelisten. Der Finger zeigt zum Teufel. Gell? Wenn Evangelisten herrschen, ist die Kirche von Wachstum besessen, aber es mangelt an theologischer Breite und Tiefe und an Jüngerschaft. Gell? Kindersterblichkeit, das Stichwort. Es gibt von jedem Evangelisten ein Lippenbekenntnis zur Jüngerschaft, wie wichtig das ist, dass Menschen im Glauben auch vorankommen, dass sie auch wachsen. Aber es bleibt ein Lippenbekenntnis. Die wahre Action, die ist immer da. Die wahren Helden sind immer die, die andere zum Glauben führen. Das ist entscheidend. Das ist alles, was zählt. Ich glaube, ihr habt es verstanden, das Prinzip vom fünffältigen Dienst, oder? Und jetzt kann man mal schauen, okay, wo sind wir, wo haben wir unsere Stärken und Schwächen? Das wäre die nächste Folie. Die meisten Freikirchen im Dachbereich, wäre die These, die ich gemeinsam mit ChatGPT erarbeitet habe, die sind da stark im Bereich Hirte und Lehrer. Und ich komme ja auch ein bisschen rum in Gemeinden, so ist es ja nicht. Ich war die letzten drei Mal jetzt ja bei verschiedenen Gemeinden. Ich komme ja auch ein bisschen rum. Stark im Bereich Hirte, glaube ich, das ist eine Riesenstärke. Stark im Bereich Lehrer, aber der andere Bereich, der ist eben nicht so stark ausgebaut. Da fehlt's. Und das macht unsere Gemeinden warm, geborgen und korrekt, aber es fehlt. Es fehlt Energie, es fehlt das, was Gott uns gegeben hat, es fehlt der ganze Christus. Und was muss man denn tun, wenn man keinen Fuß mehr hat? Da muss man sich eben einen Fuß ausleihen, da muss man schauen, dass dieser Fuß kommt, dass jemand anders dieser Fuß wird und den Karren wieder in Bewegung setzt und aufs Gas und auf die Bremse drückt. Eine Sache ist natürlich noch herausfordernd und ich glaube, das gibt immer in jeder Gemeinschaft, in jeder Kirche gibt es so eine Art reinigende Kräfte und die sind gefährlich. Schauen wir uns nochmal den nächsten Punkt an, wenn es um die Verteilung der Gaben geht. Nochmal, jeder von uns hat einen eigenen Anteil an den Gaben erhalten, die Christus in seiner Gnade ausgeteilt hat. Also der Punkt, den Paulus hier macht, ist ja, dass jeder von uns ein Geschenk bekommen hat. Tatsache ist aber auch, dass die Geschenke unterschiedlich groß sind und auch unterschiedlich viele Geschenke. Und wir sind eine Gesellschaft, die sehr auf Gerechtigkeit besteht. Und ich bin auch ein Fan von Gerechtigkeit, aber seit wir 5 Kinder haben, bin ich auch am Ende mit Gerechtigkeit. Und habe kapiert, die einzige Gerechtigkeit ist, wenn keiner was bekommt. Das wäre fair, gell? Und so ähnlich stehen wir hier ja auch. Was ist denn wirklich gerecht? Warum bekommen die einen viel, ein großes Geschenk, haben große apostolische Begabung, eine große Lehrerbegabung und die andere eine kleine, sind eine kleine evangelistische Begabung? Warum ist der eine berufen, in Anführungszeichen, zum Lehrer für den Hauskreis, der andere zum Lehrer für die Gemeinde, der dritte für einen Lehrer für eine ganze Gemeindebewegung und der vierte ist so eine Art Augustinus, Lehrer für die ganze Welt, gell? Oder warum ist der eine als Evangelist in seinem Arbeitsumfeld berufen und der andere für das ganz Große? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, es gibt Unterschiede. Die einen haben viel bekommen und die anderen weniger. Der Punkt ist, dass jeder bekommen hat und dass Jesus sich in seiner Gnade das ebenso ausgedacht hat, dass die einen viel haben und die anderen wenig. Und ich wünsche mir, dass wir dahin kommen, dass wir einander dafür feiern, dass wir einander dafür freisetzen, aber auch in aller Demut sagen, okay, hier habe ich vielleicht eine Grenze erreicht. Also hier ist das Ende von meinem Potenzial. Da muss jetzt jemand anders dran. Das ist auch eine Frage, die mich beschäftigt. Wo ist denn, wie viel kann man denn wachsen? Und wo muss man sagen, okay, das ist jetzt meine Berufung, in der bleibe ich und da gebe ich mich voll rein. Aber dann hat es auch seine Grenzen. Mir ist Folgendes wichtig. Der erste Punkt wäre, dass die Kleinen nicht die Großen bekämpfen. Das gibt es eben manchmal in der Gemeinde. Gell? Wenn zum Beispiel jemand ist mittelmäßig musikalisch begabt und es gibt niemand anders und dann freuen sich alle, dass der singt. Jetzt kommt plötzlich jemand, der ist sehr musikalisch begabt und jetzt gibt es natürlich ein Problem. Der stellt ja den in Frage, der mittelmäßig begabt ist. Ist es ein Problem? Ist es eine Infragestellung? Nein, in einer guten Einheit kann man sich aneinander freuen, kann man sich ergänzen, kann man sich gegenseitig freisetzen. Und genau so, denke ich, ist es auch für diese Gaben wichtig, dass wir uns nicht bedroht fühlen. Und wenn ich merke das ja manchmal, schaue ich bei YouTube und denke, ah, der hat ganz schön viele Klicks im Verhältnis zu mir. Okay, Herr, wird schon seinen Sinn haben. Dann freue ich mich und dann sage ich, das muss ich fördern. Da hänge ich mich rein, dass der oder diejenige auch hier noch weiterkommt, noch weiter sich entwickeln kann. Genau das ist der Punkt. Also die Kleinen sollten die Großen nicht bekämpfen, wir umarmen jeden. Wir umarmen jeden, der bereit ist, sich einzubringen, sodass wir uns hier entwickeln können, dass wir weiterkommen. Und gleichzeitig, weil sie sich bedroht fühlen, sollen die Großen die Kleinen nicht verachten. Und das ist natürlich eine Riesengefahr von allen, die viele Talente von Gott bekommen haben, dass sie übermütig werden, dass sie hochmütig werden, dass sie arrogant werden und sich sagen, was willst du mir sagen, was hast du mir zu sagen, wer bist du denn überhaupt, was hast du denn vorzuweisen, gell, in deinem Leben. Alles, jede einzelne Gabe ist Geschenk, jede einzelne Gabe, ob sie groß oder klein ist. Und ich darf Danke zu Jesus sagen, aber es gibt keinen Grund, nicht einen einzigen, irgendjemand zu verachten. Es gibt nur eine Sache, dass wir einander anfeuern, dass wir einander ermutigen, sodass für Jesus und für das Reich Gottes in der Region die ganze Hand in ihrer vollen Breite, so wie Jesus es gedacht hat, zum Einsatz kommt. Ja, und natürlich gehört auch noch dazu, das ist eine Sache, dass auch alle diese Begabungen wachsen müssen. Gell? Die sind wachstümlich angelegt. Das wäre die nächste Folie. Ich meine, mit diesen Gaben ist es wie mit einem Mensch. Zunächst mal gibt es eine Zeugung. Das ist entweder, wenn wir geboren werden oder wenn wir uns für Gott entscheiden, wenn wir umkehren, wenn wir uns bekehren, dann legt Jesus diese Begabung in uns rein. Und Zeugung, Schwangerschaft, da weiß man irgendwie, ist was da, aber so richtig weiß ich es ja nicht, was ich habe. Für viele ist wahrscheinlich jetzt noch unklar, wo bin ich denn jetzt hier? Was habe ich denn für Begabungen? Wo stehe ich da wirklich? Was ist da meine Berufung? Das ist in der Phase der Zeugung und Schwangerschaft. Dann kommt die Geburt. Irgendwann wird es klar, wird sichtbar, wird sichtbar. Und nach der Geburt kommt ein ganz kleiner Mensch raus. Der ist noch keine 2,10 Meter. Auch der Roman, über den Hubert letzten Sonntag gepredigt hat, war wahrscheinlich auch nicht größer als 60 Zentimeter bei der Geburt. Oder? Ute, er war kleiner, gell? Was sage ich schon, Ute? Die Schwiegermama. Die Mama ist nicht hier. Er war kleiner. Er war ein kleiner Mann. Er war ein kleiner Mensch. So sind alle. Wir alle starten als kleine Menschen, gell? Und auch mit einer kleinen Begabungen. Und dann kommt die Phase vom Ausprobieren. Da stolpert man rum, macht Fehler, haut mal daneben. So ordne ich die Prophetie ein, die ich jetzt am Freitag bekommen habe. Da hat einfach nur jemand nicht so viel Erfahrung. Da braucht man ein bisschen Unterstützung. Und braucht Hilfe. Aber im Ansatz ist es richtig, sich vorwärts bewegen, sich zu entwickeln. Auch das müssen wir lernen. Der Paulus, der steht ganz am Ende, gell? Der steht bei der Reife auf Stufe 10. Der steht am Ende eines apostolischen Lebens. Aber wenn jemand am Anfang steht, dann bringt er schon viel mit, der bringt auch viel Energie mit, aber der haut halt einfach auch daneben, da fehlt einfach nur einiges. Und das müssen wir lernen. Am Ende geht's, und das ist meine Einladung, am Ende geht's um Demut. Mein Aufruf ist, dass wir einander in Demut helfen und begleiten und auch zu uns selbst demütig sind. Demut heißt ja nicht, sich kleiner machen, als man ist. Demut heißt auch nicht, sich größer machen, als man ist, sondern Demut ist die richtige Selbsteinschätzung. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich das, was ich habe, einsetze. Und zwar mutig und zwar entschlossen. Und wenn ich die Begabung habe, zu lehren oder zu evangelisieren, oder dann setze ich das ein. Das heißt Demut. Das, was ich habe, einsetze. Es heißt aber auch, dass ich akzeptiere, dass ich nicht alles habe und nicht alles bin. Und dass ich die Ergänzung suche und lebe. Und es ist super einfach, mir jetzt innerlich zuzustimmen und zu sagen, ja Daniel, du hast recht, das stimmt, wir brauchen Ergänzung. Aber wenn es dann wirklich ins Fleisch geht, wenn es dann wirklich ernst wird und dann Hirte aufsteht und sagt, ja, aber kümmert ihr euch auch mal noch ein bisschen um die Leute hier und habt ihr das, dann ist das eine ganz andere Nummer. Und dann geht es darum, dass es mehr als nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern das gegenseitige Achten und sich gegenseitig höher schätzen als sich selbst. Und wir haben hier ein paar, ich sag mal fast toxische Kombinationen, gell? Hirte und Apostel, das ist schwierig, gell? Das muss man aushalten miteinander. Das ist keine Beziehung, die ist so Eierpapaya und einfach nur nett, gell? Sondern da gibt's Stress. Wir haben Prophet und Lehrer. Auch da ist eine große Spannung. Der Prophet betont Gott jetzt und hier und die Lehrer sagen, na nein. Am liebsten würden ja Lehrer sagen, das ist alles abgeschlossen, gell? Die Bibel ist quasi die letzte Offenbarung und dann haben wir nur noch die Bibel, dann haben wir unsere Ruhe, mit dem können wir arbeiten. Und dann kommt der Prophet und sagt, na nein, die Bibel geht ja weiter, die wurde weitergeschrieben. Auch da liegt eine Riesenspannung drin, gell? Evangelist und Hirte, das sind überall Spannungen. Sind überall Spannungen und es gilt, diese zu begrüßen und die Energie in diesen Spannungen zu nutzen. Und dass wir bereit sind, uns immer wieder zu vergeben, denn wir werden uns verletzen. Wir werden uns verletzen. Der Apostel wird sich verletzt fühlen vom Hirten, der sagt, du denkst, du bist ja wahnsinnig, und der Hirte wird sich verletzt fühlen vom Apostel, der schon wieder das Nächste anfängt. Und der Prophet wird verletzt sein, weil er allen Mut zusammennimmt und seinen Eindruck weitergibt und jemand anders sagt, bist du eigentlich wahnsinnig, was bildest du dir eigentlich ein, meinst du jetzt, du bist Jesaja oder Jeremia oder was? Wir werden uns verletzen, wenn wir miteinander leben. Und deshalb müssen wir uns um die Einheit bemühen und einander immer und immer und immer wieder vergeben. Das ist die Botschaft von Jesus, einander immer wieder vergeben. Und wir tun das und wir können das tun mit dem guten Ziel, dass wir hier Segensbringer sind und werden für die ganze Region, dass Jesus durch uns körperlich lebendig wird und sein Werk fortführt. Ja, und so gehen wir jetzt in die Lobpreiszeit und ich schließe mit Epheser 4, Vers 16, nochmal ein fast poetischer Vers von Paulus hier. Von ihm her, also von Jesus, wird der ganze Leib zu einer Einheit zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten und versorgt. Jeder einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe und so wächst der ganze Leib und baut sich durch die Liebe auf. Ich werde jetzt noch beten, bitte euch aufzustehen. Herr, ich danke dir, dass du jedem Einzelnen von uns Anteil gegeben hast an dir. Und ich bitte dich, dass wir eins sind und wir uns alle um die Einheit bemühen und dass die Liebe uns verbindet und dass wir in der Lage sind, in unserer Unterschiedlichkeit Großes zu erleben. Danke für den Segen und für die Verheißung, die auf dieser Einheit liegt. Und ich bitte dich, dass du jedem auch jetzt ganz konkret sagst, was zu tun ist oder zu lassen. Und bitte begegne und berühre uns jetzt auch in dieser Lobpreiszeit, die vor uns liegt. Amen.